Also er hatte Schmerzen, die tatsächlich immer einschossen und die ganz kurz waren, für eine Sekunde, zwei Sekunden, selten länger. Und er konnte sie vor allen Dingen triggern, wenn er also was gegessen hat oder geschluckt hat oder wenn er sein Ohr berührt hat, dann ist es plötzlich zu so einem einschießenden Schmerz gekommen. Und manchmal hatte er solche Attacken gehabt, die 40, 50 Stück hintereinander. Da gab es aber auch häufig mal Stunden, wo er gar nichts gehabt hat. Die Schmerzen waren halt so stark, dass sie kaum auszuhalten waren. Wir beschreiben diese Schmerzen immer oder fragen immer nach, wie stark sind denn die Schmerzen, und sagen dann, 0 ist kein Schmerz und 10 ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die werden immer mit 10, 11 angegeben.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose, der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Professor Dr. Uwe Kehler. Er ist Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie am Asklepios-Klinikum Altona in Hamburg. Er erzählt mir, dass er unter anderem gerne an der Schädelbasis operiert, auch weil das sehr herausfordernd ist. Seine allerlängste Operation in seinem Leben hat 21,5 Stunden gedauert. Das ist aber schon 30 Jahre her, sagt er. Heutzutage dauert eine Operation bei ihm nicht mehr so lange, höchstens 8 oder 9 Stunden, aber auch das sei selten. Wir sprechen heute über einen Patienten, der seit mehr als 5 Jahren von blitzartigen Schmerzattacken gequält wurde.
Der Patient kam hier zu mir in die Sprechstunde, ich erinnere das noch ganz gut, und er war halt schon ziemlich verzweifelt. Er hatte schon lange Zeit Schmerzen gehabt, so einschießende Schmerzen, tief im Ohr, im Unterkiefer, hinten im Rachenbereich, am Zungengrund. Und er ist halt schon von Pontius zu Pilatus gelaufen. Er war bei Kieferchirurgen, er war bei Rheumatologen, weil er dachte, es kommt vielleicht vom Kiefergelenk. Er war beim Zahnarzt gewesen und man hat eigentlich keine Ursache gefunden dafür. Dann war allerdings einmal bei einem Neurologen und der hatte dann unter einer bestimmten Verdachtsdiagnose ihm ein Mittel gegeben, was zumindest eine Zeit lang ganz gut geholfen hat. Und das war ein Mittel, was man normalerweise bei epileptischen Anfällen benutzt, das sogenannte Carbamazepin. Und da war er erst glücklich, aber leider hielt das über die Dauer nicht an. Er musste immer mehr davon nehmen und die Schmerzen sind halt leider wiedergekommen und es sind auch Nebenwirkungen von diesen Medikamenten dazu gekommen.
Wenn wir zu den Schmerzen noch mal kurz zurückkehren konnten, wie lang ging das denn schon so? Sie haben die Orte beschrieben, wo die Schmerzen auftraten. Wie waren die denn? Dumpfdrückend, blitzartig, einschießend? Was hat er erzählt?
Also er hatte Schmerzen, die tatsächlich immer einschossen. Und die ganz kurz waren, für eine Sekunde, zwei Sekunden, selten länger. Und er konnte sie vor allen Dingen triggern, wenn er also was gegessen hat oder geschluckt hat oder wenn er sein Ohr berührt hat, dann ist es plötzlich zu so einem einschießenden Schmerz gekommen. Und manchmal hatte er solche Attacken gehabt, die 40, 50 Stück hintereinander. Da gab es aber auch häufig mal Stunden, wo er gar nichts gehabt hat.
40 bis 50 Schmerzattacken oder Salben pro Tag? Oder hintereinander weg Episode?
Das kann auch in der Stunde gewesen sein. Und dann hat sich das vielleicht wieder ein bisschen beruhigt. Dann ging es ihm wieder eine Zeit lang gut. Aber er hatte auch unheimliche Angst davor, dass, wenn er denn schmerzfrei war, dass es wiederkommt. Die Schmerzen waren halt so stark, dass sie kaum auszuhalten waren. Wir beschreiben diese Schmerzen immer oder fragen immer nach, wie stark sind denn die Schmerzen? Und sagen dann, 0 ist kein Schmerz und 10 ist das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und die werden immer mit 10, 11 angegeben.
Seit wann ging das denn schon so? Konnten Sie rekonstruieren oder konnte der Patient rekonstruieren, seit wann er das hatte?
Ja, es ging schon jahrelang, ich glaube an die 5 Jahre. Und am Anfang war es halt so, dass diese Schmerzattacken zwar da waren, aber dann häufiger längere Zeiten war er doch relativ beschwerdearm. Aber dann kam es halt immer wieder und diese schmerzfreien Phasen wurden kürzer und die Schmerzattacken wurden eher von der Intensität noch schlimmer.
Der Neurologe, den der Patient schon aufgesucht hatte, hatte ja schon mit einem Medikament angefangen, haben Sie erzählt. Was hatte der Neurologe für eine Verdachtsdiagnose? Was ist das für ein Medikament und was ist das für eine Krankheit, die er da im Verdacht hatte?
Tatsächlich weiß ich genau, ob der Neurologe die richtige Diagnose schon irgendwie mitgeahnt hat. Aber es war die Frage, ob es möglicherweise eine Trigeminusneuralgie ist. Bei der Trigeminusneuralgie, da kommt es zu Gesichtsschmerzen und da ist manchmal der Unterkiefer besonders betroffen. Und der Unterkiefer, wenn der Unterkiefer besonders betroffen ist bei der Trigeminusneuralgie, mag er manchmal mit einer anderen Erkrankung schwieriger zu differenzieren sein. Das Medikament, was er gegeben hat, der Neurologe, war Carbamazepin. Und das gibt man bei dieser Trigeminusneuralgie und es wirkt super gut. Zumindest am Anfang wirkt es super gut und es war bei unseren Patienten ja auch so.
Was ist denn eine Trigeminusneuralgie? Kann man das auseinanderklamüsern, den Begriff? Und wie stellt sich das normalerweise dar, die Krankheit?
Eine Trigeminusneuralgie ist ein Gesichtsschmerz, der auch triggerbar und einschießend ist. Also von den Schmerzcharakteristika ähnlich wie bei unserem Patienten. Dieser Trigeminusnerv hat 3 Äste, einen Stirnast, einen Oberkiefer- und einen Unterkieferast. Und bei den Patienten kommt es in 2 Ästen oder in 3 Ästen, mal auch nur in 1 Ast, zu diesen triggerbaren, einschießenden Schmerzen. Und diese Erkrankung ist meistens verursacht durch einen Gefäßnervenkonflikt. Und zwar dort, wo der Trigeminusnerv in das Gehirn hineingeht bzw. herauskommt. Es könnte aber auch mal ein Tumor dahinter sein, eine Zyste oder zum Beispiel auch mal eine MS. Und diese Erkrankung kann man, wenn sie denn mit Medikamenten, wenn man sie mit Carbamazepin nicht mehr ausreichend behandeln kann, sehr gut auch chirurgisch in der Regel behandeln. Ganz ähnlich ist das auch bei unserem Patienten mit einem anderen Nerven gewesen.
Da kommen wir gleich dazu. Sie sprachen von einem Gefäß-Nerven-Konflikt. Konflikt kennen wir jetzt irgendwie aus dem Alltag, wenn wir Ärger mit unserem Chef oder mit dem Nachbarn haben. Was meinen Sie damit genau?
Mit Gefäß-Nerven-Konflikt meine ich, dass ein Gefäß auf den Nerven drückt. Das haben wir häufiger mal auch so, ohne dass es Symptome macht. Aber wenn es doll raufdrückt, kommt es zu einer Atrophie der Isolationsschicht des Nervens. Und dann können einzelne Schmerzimpulse, zum Beispiel von der Berührung, wie das bei der Trigeminusneuralgie ist, wenn man das triggert, hochgehen und dort, wo diese Isolierung kaputt ist, auf eine Schmerzfaser überspringen. Und deshalb kommt es zu diesem triggerbaren einschießenden Schmerz. Also ein Gefäß drückt auf den Nerven und der Nerv atrophiert teilweise bzw. zunächst seine Hüllschicht und seine Isolierschicht atrophiert dabei und damit wird es nicht so gut isoliert.
Und das kann man triggern oder es gibt Triggerfaktoren, die diese Schmerzen auslösen. Das ist wahrscheinlich Berührung von außen.
Genau, das ist bei der Trigeminusneuralgie ist das Berührung von außen. Das kann aber auch irgendeine Bewegung der Gesichtsmuskulatur sein, zum Beispiel kauen, sprechen, schlucken, Augen zumachen. Aber es kann auch mal einfach nur ein Windhauch sein.
Als der Patient zu Ihnen kam, was hatten Sie für einen Verdacht oder was haben Sie gedacht?
Ich war ja schon ein bisschen schlauer, dadurch, dass ich die anderen Sachen gehört habe. Aber wenn es hinten im Zungengrund ist, wenn es tief im Ohr ist, dann ist der Verdacht groß, dass es sich um den Nervus glossopharyngeus handelt. Das ist also der hintere Zungenschlundnerven, der ganz ähnliche Symptome machen kann wie der dritte Ast, der dritte betroffene Ast vom Trigeminusnerv, das im Unterkieferbereich in der Tiefe irgendwie beschrieben wird. Und der Verdacht war eigentlich relativ schnell da, weil diese Schmerzcharakteristik und die Ausstrahlung auch typisch sind. Um da weiterzukommen, um das zu bestätigen, ist natürlich immer zu schauen, findet man diese Ursache, die man vermutet. Dafür ist eine sogenannte Dünnschicht-Kernspintomographie notwendig, wo man dieses besonders gut sieht. Da muss man auch die Differentialdiagnosen natürlich mit abklären. Ich hatte ja schon vorhin bei der Trigeminusneuralgie gesagt, da kann auch mal ein Tumor dahinter stecken, der auf diesen Nerven drückt, oder eine Entzündung oder eine Zyste oder sonst etwas. Aber besonders, und das ist ja das Häufigere, haben wir hier auch nach einem Gefäß-Nerven-Konflikt gesucht und haben ihn auch gefunden.
Könnten Sie den Begriff der Erkrankung noch mal genau erklären und auseinandernehmen, was da alles für Fachbegriffe drinstecken für Hörerinnen und Hörer, die sich dafür interessieren und vielleicht noch mal nachgucken wollen?
Bei der Glossopharyngeus-Neuralgie ist der Glossopharyngeus-Nerv betroffen. Der Name setzt sich zusammen aus Glosse, das kommt von der Zunge, und Pharyngeus vom Rachen. Das ist auch das Gebiet, was er letztendlich innerviert und von wo, dort, wo die Schmerzen dann bei einer entsprechenden Neuralgie auftreten. Und das bedeutet also auch, dass im hinteren Zungengrund, im Rachen, diese Schmerzen empfunden werden.
Zum Auseinanderdividieren Trigeminusneuralgie, Glossopharyngeus-Neuralgie. Sie haben gesagt, wenn der untere Ast des Trigeminus betroffen ist, kann das in die Richtung gehen. Gibt es da ganz klare Anzeichen oder verwischt das irgendwie?
Ja, bei der Trigeminusneuralgie mit dem betroffenen dritten Ast hat man im Unterkiefer, in den Zähnen, möglicherweise auch in dem Zungenbereich, im vorderen Zungenbereich, die Schmerzen, während bei der Glossopharyngeus-Neuralgie das weiter hinten und auch tief im Ohr sein kann. Aber wie das in der Medizin so ist, ist nicht immer alles ganz klar und man kann durchaus mal Schwierigkeiten haben, das voneinander zu trennen.
Wie häufig ist denn diese Erkrankung?
Eine seltene Erkrankung. Wir rechnen etwa so mit 800 Fällen pro Jahr in Deutschland. Die Trigeminusneuralgie ist viel häufiger, deshalb auch natürlich viel bekannter. Und bei solchen seltenen Erkrankungen ist es natürlich auch schwieriger, weil man sie so selten sieht, dass man sie gleich erkennt.
Wie häufig sehen Sie denn die Erkrankung bei Ihnen an der Klinik?
Wir haben uns ja auf diese Gefäß-Nerven-Konflikte spezialisiert, auf die Behandlung. Wir sehen das aber auch selten. Wir sehen im Jahr vielleicht 2, vielleicht 3 davon.
Sehr selten.
Sehr selten.
Sehr selten.
In der Trigeminusneuralgie, vielleicht im Vergleich, sehen wir im Jahr etwa 100.
Okay, da kann man ja dann wirklich hellhörig werden, wenn man einen Patienten oder 2 oder 3 pro Jahr hat. Diese Dünnschichtaufnahmen, die Sie gemacht haben, Sie haben gesehen, da ist kein Tumor, da ist keine Zyste, da ist wirklich dieser Gefäß-Nerven-Konflikt. Wie geht man weiter vor? Wie therapiert man das?
Die Behandlung ist genauso wie bei der Trigeminusneuralgie. Man versucht das erstmal mit den Medikamenten. Und das hat ja auch bei unseren Patienten sehr gut geklappt. Aber wenn die Medikamente nicht mehr funktionieren, dann muss man sich halt was anderes überlegen. Bei der Trigeminusneuralgie gibt es noch andere Verfahren, die wir bei der Glossopharyngeus-Neuralgie leider nicht anwenden können. Das ist zum Beispiel die Verödung des Nervens, weil wir da von außen mit einer Nadel gar nicht rankommen. Deshalb ist dann, wenn man mit den Medikamenten nicht zurechtkommt, die Operation notwendig. Das ist eine mikrochirurgische Operation über ein kleines Löchlein, was hinter dem Ohr durchgeführt wird. Man präpariert sich dann zwischen dem Kleinhirn, der Schädelbasis und dem Hirnstamm zu der Eingangsstelle dieses Nervens und kann dann das Gefäß von dem Nerven abpräparieren. Manchmal kann man das einfach umschlagen und so luxieren, dass es gar keinen Kontakt mehr hat. Häufiger hat man aber Angst, dass es wieder zurückklappen kann, und dann setzt man ein kleines Polster dazwischen, dass man dieses vermeiden kann.
Woraus ist das Polster und wie groß muss man sich das vorstellen?
Wir benutzen da in der Regel Teflon zur Polsterung, und die Größe des Polsters ist sehr unterschiedlich. Das hängt immer von Fall zu Fall ab. Das kann mal einen halben Zentimeter lang sein, einen halben Zentimeter, 2-3 Millimeter breit. Aber es kann auch mal nur 2 Millimeter breit sein und 3 Millimeter lang. Also das hängt davon ab, wie es gerade ist und wie man das Gefäß abhalten muss und abhalten kann.
Sie haben ja die anatomischen Zusammenhänge gerade ein bisschen erklärt, wo Sie was präparieren oder wo Sie reingehen. Wenn man sich das jetzt so vorstellt und jetzt zuhört, können Sie es nochmal erklären, hinterm Ohr? Und wo liegt dann genau dieser Gefäß-Nerven-Konflikt? Wir haben ja jetzt nur den Kopf und den Schädel normal auf den Schultern.
Ja, also wir machen einen etwa 5 cm langen Schnitt hinter dem Ohr. Und dann gibt es dort, machen wir ein kleines Bohrloch. Und über dieses Bohrloch vergrößern wir dann die Schädeleröffnung, die Schädeltrepanation auf etwa Durchmesser von 2 cm, 2,5 cm, also relativ klein. Dann wird als nächstes die harte Hirnhaut über dem Kleinhirn eröffnet und dann hält man das Kleinhirn ein ganz bisschen zur Seite und geht in die Tiefe zwischen dem Spalt zwischen dem Kleinhirn und der Schädelbasis. Da muss man sich immer weiter tiefer präparieren und dann kommt man an verschiedene Nerven. Man kommt auch an den Hörnerven, an den sogenannten Facialisnerven. Wenn man ein bisschen weiter runter geht, kommt man dann an die sogenannte untere Hirnnervengruppe, den Nervus vagus und auch den Nervus glossopharyngeus. Und von dort kommen wir erst relativ weit an der Schädelbasis ran und dann müssen wir uns zum Hirnstamm entlang präparieren, ganz vorsichtig, und dann dieses Gefäß aufsuchen.
Gibt es eine bestimmte Methode, die Sie in Ihrer Sprechstunde verwenden können zum Untersuchen, die wirklich sagt, ja, das ist eine Glossopharyngeus-Neuralgie, jetzt habe ich den Beweis?
Eigentlich ist so die Beschreibung der triggerbaren, einschießenden Schmerzen schon ausreichend. Wenn man irgendwelche Zweifel hat oder Bedenken hat, dann kann man auch noch mal versuchen, selbst dieses auszulösen. Und bei diesem Patienten war das zum Beispiel zu triggern, indem man hinten mit einem Wattestäbchen die Zunge berührt hat.
Das, wo man den Würgereflex eigentlich oft bekommt, oder?
Ja, denn also es kommt darauf an, wie weit man nach hinten geht.
Haben Sie dem Patienten denn die Operation vorgeschlagen und ist er darauf eingegangen?
Ja, ich habe dem Patienten die Operation vorgeschlagen. Und war ein bisschen überrascht, weil er so schwer gelitten hat, dass er gesagt hat, ja, davor hat er doch Angst. Natürlich ist eine Gehirnoperation, und wenn man hört, das ist eine seltene Sache, nicht gerade beruhigend. Und man muss da sicher vorsichtig mit den Ängsten auch der Patienten umgehen. Trotzdem muss man sagen, dass diese Operation, wenn man da Erfahrung hat und in diesem Bereich häufig operiert, ziemlich sicher. Aber eine absolute Sicherheit gibt es natürlich nicht. Der Patient, weil er Angst hatte, hat erst noch versucht, es weiter zu behandeln mit dem Carbamazepin. Aber er wurde dann doch irgendwann mürbe und wollte dann doch diese Operation, die wir dann auch hier durchgeführt haben.
Weil das Medikament dann doch nicht mehr so gut wirkte?
Ja, das Medikament, es war ja schon, als das erste Mal zu mir kam, schon ordentlich dosiert gewesen. Man kann es immer noch höher dosieren, aber irgendwann werden die Nebenwirkungen halt so unangenehm und die Wirkung lässt nach, dass man dann eigentlich kaum eine Alternative hat.
Welche Nebenwirkungen hat das Medikament?
Man bekommt Konzentrationsstörungen, man wird müde. Wenn man Pech hat, bekommt man sogar Doppelbilder, bekommt Gleichgewichtsstörungen, ist antriebsarm. Das sind so die typischen Nebenwirkungen.
Der Patient entschied sich dann für die Operation. Wie lange dauert so ein Eingriff?
Er geht relativ schnell, aber das liegt natürlich auch ein bisschen an der Übung. Ich glaube, die Operation hat irgendwie 1,5 Stunden oder 2 Stunden gedauert, wobei auch allein für die Öffnung des Schädels und fürs Schließen schon eine Stunde raufgeht oder sogar ein bisschen mehr. Das ist aber sicher eine Trainingsfrage. Ich weiß, dass bei den Trigeminusneuralgien habe ich früher für eine Operation, die ganz ähnlicher ist, nur an einem anderen Nerven, 4 Stunden gebraucht und heute geht das in 1 Stunde bis 1,5 Stunden.
Wie ging es dem Patienten nach der Operation?
Am Anfang war ich gar nicht ganz glücklich, weil er nicht schmerzfrei war. Und normalerweise bei den Trigeminusneuralgien sind die meisten Patienten sofort schmerzfrei. Und das habe ich natürlich auch erwartet bei ihm. Wir wissen aber, dass einige Patienten längere Zeit brauchen, dass man also dann endgültig erst nach 6, 8 Wochen beurteilen kann, wie das Ergebnis ist. Zum Glück verschwanden oder ließen diese heftigen Schmerzen, die direkt nach der Operation auch da waren, relativ schnell nach. Und wenige Wochen später war er schmerzfrei.
Tolles Happy End für die Geschichte. Dann müssten ja Patienten und Patientinnen, die diese Art von Erkrankung haben oder auch eine Trigeminusneuralgie, sehr froh und dankbar sein am Ende. Kann man das so sagen, dass das wirklich für Sie auch als Neurochirurg ein toller Eingriff ist?
Ja, also ist einmal operativ natürlich schon eine sehr, wie soll ich sagen, friemelige Angelegenheit. Aber sie ist interessant, sie macht Spaß und sie macht noch mehr Spaß, wenn man hinterher die Patienten sieht, wie gut es ihnen geht. Und wenn man auch die Patienten hinterher hört und sagen, Mensch, hätte ich das mal Jahre früher gemacht, was genau auch unser Patient gesagt hat.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.